Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann.
Ja, und heute geht's zur Sache, oder was?
Heute geht's zur Sache. Hallo erstmal.
Ja, hallo erstmal, lieber Stefan.
Wunderschönen guten Tag, lieber Fabian. Schön, dass wir hier sind und wir haben viel zu besprechen, also los geht's.
Oh ja, du hast dich ja rumgetrieben, da wo die Stars sind.
Da wo die Stars sind. Es gab mal wieder eine ganz große Premiere in der Hauptstadt. Quentin Tarantino hat geladen, um seinen neuen Film vorzustellen, Once Upon a Time in Hollywood, ein Film über das Ende der 60er Jahre in Amerika und über die Popkultur dort. Und er hat seine Hauptdarsteller mitgebracht. Einmal die wundervolle, die sexy Margot Robbie. Die ist ganz toll, kennen wir aus I, Tonya zum Beispiel. Und Harlequin spielt sie ja, Harley Quinn in den Suicide Squad Filmen und so weiter. Mhm. Und kriegt jetzt ihren eigenen Film auch. Und da mit dabei so ein Typ, der heißt Leonardo DiCaprio. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt.
Mhm. Also er hat wirklich alle mitgebracht.
Ne? Ja, das Brad Pitt auch noch.
Der Hammer. Mhm. Also dass das wirklich alle gesagt haben, wir machen die Tour. Wahrscheinlich haben die auch eine Menge Spaß dann,
ja, wenn
die zusammen
doch, ja,
unterwegs sind. Ne?
Vielleicht nicht gerade bei den Interviews. Das ist das,
ja, okay,
Ding,
das ist aber, Arbeit, aber.
Genau, das ist Arbeit. Aber sie waren alle da und es gab großes Hallo, großer roter Teppich und die Hauptstadt ist mal wieder ausgerastet und es war ganz schön. Und am Tag, beziehungsweise also tagsüber haben sie halt Rede und Antwort gestanden und wir haben sie halt ausgequetscht über diesen Film und über die Arbeit mit Tarantino und Tarantino selbst halt über die Vorbereitung. Und es ist halt einfach toll, diesen Typen zu treffen, ihn live zu erleben, weil der halt einfach, der lebt Film, der atmet Film und wenn der was vorbereitet macht, ja, bitte?
Er ist ja auch ein großer Berlin-Fan, das heißt, hier gibt er sich auch wahrscheinlich immer besonders Mühe. Er hat ja auch hier mal irgendwie 3 Monate verbracht, als er einen anderen Film gedreht hat, das
Glorious
war
Bastards.
Glorious Bastards, genau. Ja. Und da hat er hier auch um die Ecke, irgendwie war er immer in der Haifischbar, besser nicht erzählen, also das war so ein Geheimtipp und er hat sich dann irgendwie auch hier so in Kreuzberg rumgetrieben und das finde ich ganz witzig.
Ja, der ist öfter da und der mag Berlin sehr und produziert hier halt auch gerne, wir sind auch ein bisschen billiger als drüben zu produzieren und deswegen ist er halt gerne da. Und jetzt in diesem Film, der spielt wie gesagt Ende der 60er Jahre, das geht um Schauspiel, es geht um Hollywood, es geht ums Fernsehen, es geht aber auch um die berühmte Manson-Familie. Vielleicht kennt man das noch, Charles Manson, der ja so eine Sekte, nennen wir es mal so, die Manson-Family angeführt hat und die haben halt wirklich schlimme Morde begangen an Sharon Tate, die damals die Wegbegleiterin von Roman Polanski war. Die war hochschwanger und ist halt von diesem Clan ermordet worden, halt brutalste Art und Weise. Und in der Vorbereitung, da hat sich Tarantino tatsächlich schwer getan, als er angefangen hat, diese Geschichte zu schreiben, die mit Manson zu tun hat.
Been a little bit of research on the Manson family, but just before I was getting ready to do a deep dive and really, really start doing the research and really learning the whys and wherefores and learning more about them than I knew a lot, but I was going to now learn a whole lot more. But even the idea, I mean, the movie, you don't hear Charlie talk, but I wrote some scenes where you actually see Charlie. We shot him, just didn't make the movie. But even to try to get to know Charles Manson enough that I could write his vocal rhythms, so I could write his speech patterns and write the way he talks. I was like, do I want to do that? Do I want to let these guys into my head like that? Do I want to know Charles Manson so well that I can write his speech patterns? And I, 4 or 5 years ago, I was like, I don't think so. And so I put it away and did something else. But then the material that I wrote, I liked so much that it just kind of, after that project was over, it gravitated me back to it. And then in between projects, I just kind of pushed the rock up the hill a little bit further.
Ja, also er hat wirklich bei dieser Arbeit hat er festgestellt, will ich eigentlich über diesen Menschen so gut schreiben? Also er hat ihm Dialoge geschrieben, das ist ein kleiner Spoiler, also der redet nicht sehr viel in dem Film, Manson, und er hat halt festgestellt, ich will gar nicht so, dass diese Sekte, dass diese Family so in meinem Kopf landet, und er hat ein bisschen beiseite geschoben, aber es war alles so gut, dass er es eben halt wieder vorgeholt hat und in diese Geschichte mit eingebaut hat. Er hat jetzt dann eine wirklich tolle Sharon Tate gefunden, Margot Robbie. Wir haben gerade schon kurz über sie gesprochen, sie ist wirklich eine tolle Schauspielerin und sie war halt auch wahnsinnig stolz, dass sie mit Quentin zusammengearbeitet hat.
I knew I always wanted to reach out to my idols, Quentin being at the top of the list, at one point in my life and let them know how much their movies meant to me and affected, well, my career choice and my taste in movies. And I wrote Quentin a letter, but I held off for a couple of years. I didn't feel like I was really at the stage of my career where I felt like I was ready to reach out. I didn't think I was a good enough actor yet. And then I watched the first cut of I, Tonya, and I thought, okay, I feel like I've hit the point where I'm happy with my acting now. Now I'm going to reach out to my idol. So I wrote him a letter, and fortuitously it was great timing. It timed out nicely, and we met up. We spoke about Sharon. We spoke about the film. I got to read the script when it was done, and here we are.
Ja, here we are. Also sie ist tatsächlich ein Riesenfan von Tarantino und sie hat auch quasi so eine Liste mit Menschen, die, mit denen sie gerne arbeiten wollen würde, ihre Idole. Und vor ein paar Jahren hat sie ihm auch schon einen Brief geschrieben, dass sie gerne mit ihm arbeiten würde, war aber noch nicht so weit. Sie hat sich noch nicht so weit gefühlt, ne? Also dass sie gedacht hat, na, als Schauspielerin bin ich noch nicht so weit.
Ja, finde ich eine coole Einschätzung von ihr. Absolut, dass sie sagt, ab absolut. Dem Film hat es dann, was war das, I, Tonya?
I, Tonya, genau. Als sie dann so die erste Fassung davon gesehen hat, meinte sie, doch, ich glaube, jetzt habe ich es drauf genug für Tarantino. Einer, der es drauf hat, das wissen wir schon seit Jahren, ist Leonardo DiCaprio. Ja, also das ist einfach...
Ich liebe ihn.
Ich liebe ihn auch ganz hart. Es ist einfach wirklich ein wahnsinnig guter Schauspieler. Die Popularität kommt ihm manchmal in die Quere, würde ich sagen, dass die Leute halt immer irgendwie noch denken so, ach ja, der Typ, der nicht mit auf die Tür durfte bei Titanic und deshalb ertrunken ist.
Oh Gott, immer wieder der gleiche
Käse. Immer wieder der gleiche Käse, ne? So, wenn man ihn damit in Ruhe lässt, kann man auch wahnsinnig gute Gespräche mit ihm führen. Und in diesem Fall ist es natürlich so, er ist auch... Er findet es toll, einfach mit Tarantino zu arbeiten, weil der so eine gute Vorarbeit leistet, weil der so tolle Backstories, so Hintergrundgeschichten mit in diese Charaktere reinbringt.
I just love the way he constructed the story of two sort of voyeurs, two guys that are on the outskirts of Hollywood and giving us this incredible backstory of who these men were beforehand. The second Brad and I stepped on set, we had this incredible history together that we implicitly and I think instinctually knew. So we're able to infuse all that in sort of two or three days of their life where you don't tell a full story, but we had this sort of silent understanding of our past. And that's what's so amazing about a journey like this is trying to tell a story in a condensed time period like that, but all of us having that understanding of our own history.
Also dieser Film spielt ja nur wirklich innerhalb von 2-3 Tagen. Das ist wirklich ein kleiner Ausschnitt aus diesem Leben, aus dieser Welt Ende der 60er Jahre. Aber Leo findet es halt super, dass Tarantino so viel Hintergrundgeschichten geschrieben hat, denen so viel mitgegeben hat auf dem Weg, dass sie halt, als sie ans Set gekommen sind, Brad und er, und angefangen haben zu drehen, kannten sie halt diese Charaktere schon genau und wussten genau, was die für eine Geschichte miteinander haben und konnten halt so super miteinander arbeiten. Und das macht eben also diese Arbeitsweise von Tarantino aus.
Und ich glaube, die haben jetzt auch schon das dritte Mal in Folge zusammengearbeitet, ne? Leo und er.
Na, Leo und Brad haben noch nie...
Nicht achso, Leo, du meinst Tarantino. Tarantino.
Mhm. Ja, ja, das ist, ja klar. Also wir haben Django Unchained gehabt und ne? Was war das andere? Mein Gott, jetzt fällt es mir gerade aus dem Kopf. Egal.
War das in Glorious Bastards? Hat er da mitgespielt?
Nein, ja, da hat Brad Pitt mitgespielt.
Genau, hat Brad Pitt
mitgespielt. Und es ist ja auch so, dass Leo und Brad Pitt ja auch schon mal sich begegnet sind und auch schon mal zusammen gearbeitet haben, aber eben nicht als Schauspieler, nicht vor der Kamera gemeinsam. Das ist das erste Mal. Und auch Brad Pitt hat sich darüber ausgelassen, über den Spaß, den das macht, mit Quentin Tarantino zusammen zu arbeiten. Und eben diese Vorbereitung hat er auch gelobpreist.
Quentin chose to tell the story of I guess, filmmaking process, television process through a stuntman, an actor at that time, which was much closer. But we all here, sitting here, rely on our friends specifically to survive this thing, to enjoy this thing, to negotiate our way through it. There's a lot of downtime, more downtime than actual action time. And so it was, it was pretty automatic for Leo and I because we could just step right into that. And like Leo says, the backstory, there's probably two movies of prequels and backstory that Quentin laid out for us. So it was good fun.
Ja, also er sagt es ja nochmal, ne, dass es halt eben Spaß gemacht hat, dass es bei Filmarbeit so wichtig ist, ne, dass man halt gute Leute um sich rum hat, weil die meiste Zeit, hat er gesagt, sitzt man eher rum und wartet drauf, dass was passiert und dann muss es halt losgehen. Und durch die Vorarbeit von Quentin, der halt so viel geschrieben hat, dass man halt quasi noch zwei Filme nebenbei hat zu laufen, weil es so viel Material ist, dass durch die Vorarbeit es eben so viel Spaß gemacht hat und es wichtig ist, in dieser Branche halt mit guten Leuten zusammenzuarbeiten. Und da sind wir noch tiefer reingegangen in das Thema. Die Branche, die Filmbranche, wie Brad Pitt die Filmbranche heutzutage sieht, auch mit den Streamingdiensten und so weiter.
Right now it's a really interesting time because you see the cinema experience shrinking, you see streaming exploding. The positive of that is we see this wealth of talent that's been on the sidelines all this time, this wealth of talent of directors and writers and actors, and it's and really gutsy storytelling is being embraced. So that is really, really fun to watch. What happens to the communal experience? We'll see. I don't think it'll go away, but it's certainly in a shift right now. But we go with the times, we go with the changes, and it's all right with me.
Also es ist schon alles okay, also für ihn, weil so wie es läuft, findet er es super interessant heutzutage, ne? Dass die Streamingdienste immer größer werden und dass die immer erfolgreich sind und da immer sehr, sehr viele also tolle Talente herkommen, dass man eben so auch mehr Talente kennenlernt, ne? Dass halt ein Typ, der kein Budget für einen Film bekommen würde, aber bei Netflix dann halt Geld bekommt und ihn halt da wirklich Sachen, also krasse, nennen wir es mal, krasse Sachen produzieren darf.
Früher war das ja auch sehr eindimensional, da gab es Zeitung, Radio, Fernsehen und Kino und heute ist ja alles explodiert, die digitale Revolution hat natürlich auch viele Chancen für viele Leute, wie du es gerade schon angesprochen
genau,
hast.
Genau, da hat halt Brad auch gerade überlegt, so, na wie ist es denn, also klar gehen vielleicht ein bisschen weniger Leute ins Kino und er glaubt aber nicht, dass es ganz weggehen wird und so, obwohl halt die Streamingdienste da so groß werden und immer mehr reinhauen, sagen wir es mal so. Aber er glaubt halt auch, dass Streamingdienste da wirklich eine große Macht ausüben und dass halt ein bisschen weniger Leute ins Kino gehen. Leonardo DiCaprio jetzt noch zum Schluss, den wir jetzt nochmal haben, der ist da sehr viel rigoroser in seiner Meinung. Er meint halt, Kino geht nicht weg.
I don't think it can ever go away. People will always, I believe, want to go out to movie theaters and have that experience. It is the greatest art form in the world. I'm honored to be a part of it. And as Brad mentioned, you know, we're entering an era where we're inundated with not only content and information, but new, amazing, you know, stories are being told. The format of which remains to be seen, whether the two-hour, three-hour format will stay intact or whether things are going to be seven-part series because, you know, there's so much content. But I don't think we're ever going to lose that communal experience of being able to go out to a theater together and feel the energy of a movie we're excited about. And that's why this movie was so incredible and awesome and I'm honored to be a part of because it's a big budget, fantastic art film, and that we may see a lot less of. But that's why you guys got to keep going to the theaters and supporting films like this.
Ja, also er bittet uns alle, halt geht weiter ins Kino. Also er sagt ganz klar, er glaubt nicht, dass das Event, das Ereignis ins Kino gehen, das wird nicht weggehen. Dafür ist es viel zu toll. Wie bescheiden hat er sich ausgedrückt? Es ist die größte Kunstform der Welt.
Und ich bin ein Teil davon. Ich habe auch mal letztens gelesen, dass er einer der einflussreichsten Männer in Hollywood inzwischen ist.
Ist er auf jeden Fall.
Also auch was den Umsatz angeht und auch was er bewegen kann.
Der kann ja im miesesten Film mitspielen. Die Leute rennen ja erstmal rein, weil das ist der neue Leo. Gucken sich das sowieso erstmal an. Nun hat jetzt Once Upon a Time in Hollywood bis jetzt so knapp 112 Millionen eingespielt. In den Staaten halt ein bisschen über 100 Millionen. Und der startet ja jetzt erst weltweit in den anderen Territorien. Also wenn wir mal sehen, wie es da geht. Der hat 90 Millionen gekostet. Also das ist jetzt noch kein Mega-Blockbuster oder so. Aber das sind die Tarantino-Filme sowieso nicht. Noch nie gewesen. Der hat ja noch nie einen Film gemacht, der eine Milliarde eingespielt hat. Darum geht's ja auch gar nicht. Aber Leonardo DiCaprio hat halt recht, dass eben das so eine tolle Sache ist und das muss weiter unterstützt werden. Und klar, Streamingdienste sind toll und so weiter, bla bla bla, aber geht weiter ins Kino und unterstützt dieses tolle Format, diese tollste Kunstform der Welt, von der er ein Teil ist.
Leonardo, die Coolmann sprach.
So viel zu den Talents, die über den Film gesprochen haben. Und jetzt kommen wir mal zum Film selber. Ja.
Ja, ich habe schon viele Ausschnitte gesehen, gefällt mir sehr gut. Die Story ist irgendwie nicht schlecht ausgedacht, muss man wirklich sagen. Da gibt es viele Spannungsfelder und auch eben die Figuren, wie sie zusammen agieren, auch super.
3 Tage in Hollywood tatsächlich, in L.A. 1969 im Sommer, die wirklich, also ganz krass im Detail zeigen, wie diese Welt funktioniert hat. Also diese Atmosphäre des Films, es ist so intensiv. Brad Pitt hat noch erzählt, dass wenn man jetzt wirklich ein Bild anhalten würde im Film und mit der Kamera reinzoomen würde, selbst das kleinste Plakat hinten in einem Schaufenster, das gezeigt wird, zeigt 100% akkurat, was an diesem Tag in diesem Schaufenster gegangen hat. Tarantino ist komplett wahnsinnig. Der Soundtrack ist toll.
Der ist ein richtiger Nerd. Ne,
ganz krass. Ja. Der benutzt im Film und den Soundtrack unbedingt holen, benutzt er wirklich Radio-O-Töne von damals. Original, die in der Minute an dem Tag gelaufen sind. Der Wetterbericht ist genau der lief und das hört man auch auf dem Soundtrack. Das ist Wahnsinn. Brad Pitt spielt den Stuntman, das Stunt-Double von Leonardo DiCaprios Charakter und die beiden leben halt in Hollywood und DiCaprio muss so langsam damit klarkommen, dass er spielt einen Star, der auf dem absteigenden Ast, dass er also Fernsehnebenrollen so annehmen muss und so, spielt immer den Bösen und ist nicht so ganz happy. Es passiert ganz viel in dieser Zeit, aber auch irgendwie dann wieder nichts, gleich mehr dazu, aber wir hören mal rein.
Also Rick, erklären Sie dem Publikum, wozu so ein Stunt-Double da ist.
Schauspieler müssen eine ganze Reihe gefährlicher Sachen machen. Cliff soll mir ein bisschen Erleichterung verschaffen.
Würden Sie Ihre Arbeit so beschreiben, Cliff?
Ihm Erleichterung verschaffen? Ja, das kommt ungefähr hin.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Und besser im Original anschauen oder übersetzt, ist egal.
Die deutsche Fassung ist toll geworden. Ich kenne Gerrit Schmidt-Voss seit vielen, vielen Jahren. Er ist die Stimme von Sheldon Cooper aus Big Bang Theory und von Leonardo DiCaprio. Ja. Und er macht es wirklich wahnsinnig gut.
Zweimal überzeugend, genau.
Total. Also die deutsche Fassung ist sehr, sehr gut geworden. Die haben sich eine wahnsinnige Mühe gegeben. Und wenn man jetzt dem Englischen nicht so mächtig ist und denkt so, ich habe da manchmal meine Probleme, die nuscheln auch wie Sau, sagen wir es mal so. Also das ist halt dieser Stil, wie sie halt reden und so. Ja. Der rumschreit und so weiter. Ruhig in die deutsche Fassung gehen. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Das ist auch eine Aussage. Sehr gut.
Natürlich bevorzuge ich dann das Original von diesem. Es gibt eine Szene, da hat der quasi DiCaprio in seinem Trailer halt so einen Zusammenbruch, also in seinem Wohnwagen am Set, weil er halt Mist gebaut hat bei einer Szene und das ist komplett improvisiert. Und es ist eine ganz krasse Szene, wie er sich selber beschimpft, du Idiot, und du musst ja gestern wieder saufen und nicht mal eindringen, sondern acht. Und es ist komplett improvisiert und Gerrit Schmidt-Voss, der ihn spricht, der hat mir das erzählt, dass das wahnsinnig schwer war, natürlich das rüberzubringen und da haben sie ganz krass dran gearbeitet. Aber wenn man das sieht, es ist wirklich so, man denkt so, das ist seine Stimme und so muss das sein. DiCaprio und Brad Pitt können spielen, das wussten wir vorher. Das war irgendwie klar.
Das ist mir aufgefallen, ja.
Das ist eine Bank, das war irgendwie klar. So, und in diesem Film, der geht 2 Stunden 41 Minuten.
Oh, was?
Und der Abspann geht nicht 12 Minuten oder sowas, sondern halt, glaube ich, 5 oder 6 Minuten.
Ich wusste gar nicht, dass der so lang ist.
Der ist wahnsinnig lang und 2,5 Stunden passiert nichts. Und dann gibt es am Ende eine Gewaltexplosion, wie man das von Quentin Tarantino gewöhnt ist. Und dann kommt der Abspann und das war's. Aber diese Zeit verfliegt wie im Flug? Nee, vergeht wie im Flug.
Ja.
Ich habe ihn mit meiner Frau gesehen bei der Premiere und die ist normalerweise überhaupt nicht für so lange Filme und Tarantino-Filme auch nicht so zu haben. Und sie war fasziniert. Sie meinte, wie ist schon zu Ende, das gibt's ja nicht. Und das ist so ein ganz gutes Barometer oder Messlatte, um zu sehen, wie dieser Film wirkt. Der, entschuldige meine Ausdrucksweise, scheißt auf das moderne Kino. Weil es gibt Szenen, da fährt einfach Brad Pitt minutenlang durch die Straßen von L.A. Und du hörst halt ein Lied und noch ein Lied und das moderne Publikum fängt schon dann auf den Sitzen so, ja, aber jetzt muss doch mal die nächste Szene hier kommen oder irgendwie so. Das ist Tarantino egal und es funktioniert so gut. Wir gehen jetzt schon in die Kritik rein so langsam oder schnell. Ich versuche mich kurz zu fassen, ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, aber es ist schwer bei diesem Film. Denn, ich sag's jetzt einmal ganz kurz, das ist mit das Beste, was Tarantino seit Jahren abgeliefert hat. Tatsächlich. Es ist, es ist einfach so. Das ist wirklich, als ich die Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, naja, die können das alle, aber ich bin nicht so richtig geflasht. Naja, okay, was soll's. Aber als ich im Film gesessen habe und es losgeht und diese Geschichte vor sich hin plätschert, man ist bei Dreharbeiten dabei, man erlebt halt diese Welt. Al Pacino hat einen Auftritt, der ist mit dabei. Der spielt einen Produzenten. Kurt Russell spielt einen Stunt-Koordinator und all sowas. Ne? Diese kleinen Auftritte. Dann wird Bruce Lee im Film gezeigt. Was eine wahnsinnig tolle Szene. In Amerika gibt es schon riesen Kontroversen über diese Szene, weil die Familie von Bruce Lee gar nicht so happy ist, wie er dargestellt wird. Aber das ist genial. Es ist ja auch ein Film und es ist ein Märchen. Denn Once Upon a Time, so fangen ja Märchen an, ne? Das kennt man ja im Original. Es war einmal Once Upon a Time, Punkt, 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 in Hollywood. Das ist ganz wichtig, daran zu denken, dass es Once Upon a Time, Punkt, 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 dass es diesen Märchentitel hat. Das ist sehr wichtig. Mehr will ich nicht spoilern. Dass halt dieser Film das wirklich, also diese Atmosphäre so bringt und man ist da drin und guckt einfach diesen Menschen zu. Die verschwinden innerhalb von Sekunden. Brad Pitt ist weg. Du denkst halt noch eine Sekunde so, oh, da ist ja wieder der Brad, hallo. Dann ist ja aber dieses Stunt-Double, da ist ja dieser harte Kerl, der auch mal wirklich Kellen verteilt, wo es nötig ist. Und DiCaprio ist halt eben dieser abgehalfterte Schauspieler, der versucht da irgendwie noch einen Fuß zu fassen und dann Italo-Western drehen muss und so weiter und diese Geschichte. Es gibt dann Bezüge auch auf Inglourious Basterds von Tarantino, sodass dass diese Welt wirklich existiert und so weiter. Es gibt viele, viele Schauspieler, da haben wir keine Ahnung, wer das ist. Die gab es aber wirklich aus Fernsehserien und so weiter. Wie ich vorhin schon gesagt habe, der Realismus, wenn die sich hinsetzen, Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, und eine Mannix-Folge im Fernsehen gucken, ist das genau die Folge, die an dem Abend ausgestrahlt wurde. Und was man vorher im Radio gehört hat, war genau der Song, der im Radio ausgestrahlt wurde und so weiter. Das ist total krass. Margot Robbie als Sharon Tate hat auch nicht viel Text, spielt es aber wahnsinnig toll und bringt es ganz, ganz toll rüber. Und jetzt muss ich aufpassen, wie ich das erzähle. Mich hat lange kein Film von Tarantino am Ende so mitgenommen wie dieser Film. Und wir werden uns alle erst genau darüber unterhalten können, wenn ihr es gesehen habt. Mhm. Warum das ist? Meine Frau hat irgendwann zu mir rübergekommen und meinte so, ist alles okay? Tut dir was weh? Ich so,
ja.
Nee, ist alles okay. Ich meine, sie ist nicht so geschichtsaffin wie ich und weiß nicht, was damals so passiert ist mit der Manson Family und mit Sharon Tate, dass die hochschwangere Frau brutal... Ja. Ermordet habe. Ja. Das ist Geschichte, das ist jetzt kein Spoiler. Naja. Also das weiß man. Da gibt's, kann ich ganz andere Spoiler bringen. So, kommen wir zum Punkt. Genial. Genial. Atmosphäre, Soundtrack, Schauspielkunst, Regiearbeit,
Filmsprache.
Filmsprache, alles. Das ist, wer Kino liebt, wer Schauspieler liebt und Detailversessenheit und muss diesen Film sehen. Der ist einfach wahnsinnig gut. Das ist wirklich, Tarantino hat sich da also. Jetzt kann er von mir aus abtreten. Er sagt ja, er macht nur 9 Filme insgesamt oder 10 oder was auch immer. Keine Ahnung, weiß ich die Zahl gerade nicht.
Also eindeutig 5 Cool-Männer.
5 Cool-Männer von 5 möglichen Cool-Männern. Once Upon a Time in Hollywood ist ein Meilenstein und ein Meisterwerk.
Ich muss gehen.
Ich muss gehen. Jetzt können wir eigentlich aufhören, oder?
Ja, jetzt finde ich fast schade, da noch einen Film hinterzuhauen.
Ja, aber machen wir es kurz. So, Toy Story, ne? Die Trilogie. Das ist jetzt das Thema. Die Toy Story Trilogie war super toll. Toll gemacht, tricktechnisch Wahnsinn und in sich schlüssig und perfekt und abgeschlossen und abgerundet. Mhm. So, jetzt kommt Teil 4. Warum? Heißt gar nicht Teil 4, der heißt nicht Toy Story 4, der heißt bei uns in Deutschland, heißt er A Toy Story. Alles hört auf kein Kommando. Ich konnte nicht rausfinden, warum die das gemacht haben. Warum haben sie Angst vor der 4? Haben sie gedacht, so was? Verstehen die Leute das nicht irgendwie? Oder ist es zu lange her, weil es irgendwie über 10 Jahre ist, dass es einen dritten Teil gab? Oder soll es nicht damit zu tun haben? Aber es hat ja damit zu tun. Jetzt ist die Geschichte da. Es geht darum, dass Cowboy Woody, also die Cowboy-Puppe Woody. Mhm. Die Leute wissen, was Toy Story ist, oder?
Ja, ich denke schon.
Gut. Und Weltraumranger.
Der erste wirklich top-animierte Film.
Ja, der erste computeranimierte abendfüllende Spielfilm. Quasi das Schneewittchen der Computerfilm-Generation.
Genau.
Und die ersten 3 Teile waren ganz toll, für mich perfekt. Jetzt kommt der 4. Teil und erzählt die Geschichte, dass die leben bei einem neuen Mädchen. Und die kommt in die Kita und ist aber ganz aufgeregt und bastelt eine herrlich, herrlich absurde und tragische Figur, ein Spielzeug, das sie sich selber bastelt, namens Forky.
Alle mal herhören. Darf ich vorstellen? Forky!
Nein!
Wir müssen alle gemeinsam dafür sorgen, dass ihm nichts passiert.
Gleich passiert ihm was.
Warum will er unbedingt in den Müll?
Weil er aus Müll gemacht wurde.
Sie hat ihn aus Müll gebastelt, ja, diesen Forky. Und der ist wirklich herrlich jämmerlich. Okay, Kurzfassung. Der Film ist toll, ist natürlich tricktechnisch, das ist sowas von beeindruckend. Also das ist fotorealistisch, aber eben halt mit dieser Kombination aus diesen comichaften Figuren. Das sieht einfach wahnsinnig toll aus. Die Geschichte ist toll. Das geht ans Herz. Es ist aufregend. Porzellinchen, die ja im letzten Teil irgendwie verschwunden war. Das wird erklärt, wo ist die gewesen? Was ist mit der passiert? Diese Porzellanschafhirtin da und so weiter. Das ist alles toll. Das ist alles schön. Das ist rasant. Das ist witzig. Ist sehr witzig stellenweise. Es geht auch nah. Es ist auch bewegend. Und es ist einfach alles toll. Und trotzdem habe ich da gesessen und habe gedacht, ja, aber...
Brauche ich jetzt nicht unbedingt.
Aber es war doch okay nach den drei Teilen, es war doch gut.
Wie funktioniert es, wenn du etwas gemacht hast, was läuft, dann gibt es immer noch einen Film obendrauf, das wissen wir doch schon, oder?
Ja, es ist halt, ich hatte dann erwartet, dass ich halt hinterher sage, so, ja, jetzt weiß ich hundertprozentig genau, warum Pixar das gemacht hat, weil sie unbedingt das erzählen wollten. Aber es ist so ein bisschen, sitzt so ein kleiner, so ein Teufel auf meiner Schulter, der sagt, ja, die wollten noch mal ein bisschen Geld machen. Der Teufel ist leider da. Und auch nach Betrachten des Films. Aber er ist toll. Man kann überhaupt nichts falsch machen. Er ist wirklich, wirklich toll geworden. Er ist schön geworden. Es ist ein toller Film. Wenn
steht er auch für sich? Also das heißt, wenn ich jetzt einen anderen Toy Story Film gesehen habe, kann ich mir den angucken. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Tochter ins Kino gehe, dann...
Gibt es Menschen, die noch die anderen Toy Story
Filme gesehen haben? Kinder jetzt, die alten Toy Story Filme noch nicht gesehen haben. Wobei, die haben sie wahrscheinlich schon gestreamt.
Dann gucken die das andere als Prequel. Denn der Film erzählt, ich verstehe deine Frage, ja, steht für sich alleine. Kann er sehr, sehr gerne tun. Man kann ins Kino gehen und sich diese Geschichte angucken von diesem suizidgefährdeten Spielzeug.
Das aus Müll gebaut wurde,
das von Woody und seinen Freunden da gerettet werden muss. Und es ist, es geht ans Herz, es ist schön gemacht. Aber für mich als alten Kinosack, der von der Trilogie sowas von begeistert war und für mich war das abgeschlossen. Mhm. Der sagt halt so, ja, er ist toll, es ist ein toller Film, aber mein Leben wäre auch schön verlaufen, wenn er nicht existieren würde. Ich habe es gesagt und es ist auch so gemeint.
Gut, aber es gibt trotzdem eine gute Wertung, oder?
Es gibt eine gute Wertung, das ist ein toller Film. 4 cool Männer von möglichen 5. Doch, tatsächlich, ja, das ist halt, es ist Pixar. Der schlechteste Pixar-Film ist immer noch tausendmal besser als manch anderer Film. Und das ist, wie gesagt... Einfach Profis. 4 cool Männer von möglichen 5.
Gut.
Nächste Woche startet Stuber, 5 Sterne Undercover, über einen Uber-Fahrer. Das ist eine amerikanische Actionkomödie mit Dave Bautista von Guardians of the Galaxy und Kumail Nanjiani, ein... US-indischer Stand-Up-Comedian, der halt einen Uber-Fahrer spielt und der gerät halt in so ein Action-Abenteuer. Toller Film. So viel schon jetzt. Eine tolle Action-Komödie, sehr absurd, sehr durchgeknallt, brutal auch und wahnsinnig witzig. Kumail wird in der deutschen Fassung synchronisiert von Rick Cavanian und den habe ich getroffen. Es ist ein guter alter Kumpel von mir, sagen wir es mal so. Und wir haben gesagt, wir müssen uns nochmal hinsetzen und über diesen Film reden. Und ich habe gesagt, ja, dann komm vorbei und dann setzen wir uns hier in die Küche und dann quatschen wir darüber und genau das werden wir tun und das kommt dann in der nächsten Woche.
Hallöchen, erst sprichst du mit Tarantino, dann also nur noch hier... Die erste Reihe.
Ja, nur noch die erste Reihe.
Na gut, dann freue ich mich auf nächste Woche.
Ja, genau, ich muss jetzt auch los.
Gut, bis dann.
Ciao.
Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.